SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous-Mittag mit diesen Themen. In der Schweiz warten 1500 Menschen auf ein Spenderorgan. Doch wenige Menschen sind in diesem Jahr bereit, Organe zu spenden. Dazu auch unser Tagesgespräch um eins. Deutliche Worte des Menschenrechtskommissars der UNO. Prinz Al-Hussein ruft zum Widerspruch gegen Trump, Wilders und Le Pen auf und erstaunt damit selbst langjährige UNO-Beobachter.
Das ist höchst ungewöhnlich in ihrer Deutlichkeit, diese Rede, und auch in der Nennung von ganz konkreten aktiven Politikern bzw. Kandidaten.
Unangenehme Umfragen, unangenehme Resultate. In Russland steht das einzige unabhängige Meinungsforschungsinstitut vor dem Aus. Und ein Knicke für Piloten. Besuch in der ersten Drohnenschule der Schweiz noch vor eins. Am Mikrofon ist Simon Loy. Schönen Mittag. Die Organspenden sind in der Schweiz seit Anfang Jahr deutlich zurückgegangen. Nun reagiert das Bundesamt für Gesundheit. Es ruft die Bevölkerung in einer neuen Kampagne dazu auf, ihre Organe zur Spende freizugeben. Inlandredaktor Lukas Schmutz.
Fast 1500 Personen warten heute auf ein Herz, eine Niere oder eine gesunde Leber. Vor einem halben Jahr waren es noch 100 weniger, weil die Zahl der Organspenden stark zurückgegangen ist. 147 Spenden waren es im Vorjahr, im ersten Halbjahr 2016 nur noch 48 Spenden. Das bedeutet konkret, dass 2 bis 3 Menschen pro Woche sterben, weil sie ein lebenswichtiges Organ nicht bekommen können. Diesen Trend wollen das Bundesamt für Gesundheit und Swiss Transplant, das Organspenden koordiniert, mit ihrer Sensibilisierungskampagne stoppen.
Es gibt keinen falschen Moment, um über Wichtiges zu reden.
Ich möchte meine Organe spenden.
Red über Organspende.
Die Kampagne setzt auf Reden, weil es in der Schweiz höchst unsicher ist, ob Menschen, die ihre Organe spenden wollen, diese tatsächlich auch spenden können. Für Pierre-Yves Maillard, den Stiftungsratspräsidenten von Swiss Transplant, ist das Hauptproblem dies.
Ich denke, das ist nur, weil die Leute wissen nicht, was ihre Angehörige gewollt hätte. Und im Zweifel sagen die Angehörigen eher nein. Das ist, was wir wirklich verändern müssen.
Und es sind sehr oft die Angehörigen, welche die Entscheidung treffen müssen, ob Organe entnommen werden oder nicht. Teils, weil der Spendewillige den Spendeausweis nicht auf sich trägt und auch, weil in der Schweiz die Praxis gilt, dass Organe nicht gegen den Willen der Angehörigen entnommen werden, obwohl das rechtlich zulässig wäre, wenn der Wille zum Spenden klar dokumentiert ist. Darum unterstreicht Gesundheitsminister Alain Berset die Bedeutung des klärenden Redens über die heiklen Fragen der Organspende.
Sehr, sehr wichtig ist es wirklich, das zu sagen, zu thematisieren mit Angehörigen, mit Freunden, mit nahestehenden Personen. Nur so kann man diese Situation verbessern.
Mit Situation meint Berset die Zustimmungsrate durch Angehörige. Und die ist derzeit sehr tief. Mehr als 60% der Angehörigen entscheiden sich gegen die Entnahme von Organen. Darum legt die neue Kampagne zum Organspenden ihren Akzent aufs Reden.
Und das Thema Organspenden ist auch unser Tagesgespräch um eins. Nun weitere Meldungen des Tages mit Daniel Hubacher.
Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal stärker gewachsen als von Experten vorausgesagt. Das Bruttoinlandprodukt BIP stieg um 0,6% im Vergleich zu den ersten 3 Monaten des Jahres. Den größten Zuwachs gab es laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft aufgrund höherer staatlicher Konsumausgaben. Aber auch die Exportunternehmen legten zu, besonders die Ausfuhren von chemischen und pharmazeutischen Produkten hätten zum Wachstum beigetragen. Laut dem Bundesamt für Statistik sind im August die Konsumentenpreise im Durchschnitt leicht gesunken. Etwas billiger wurden demnach Flugtickets, Erdölprodukte sowie stationäre Behandlungen in Spitälern. Dafür legten die Preise für Hotelübernachtungen und Bekleidung zu und gar deutlich teurer wurden Teigwaren und Kaffee. In der Schweiz ist das Vermögen in der beruflichen Vorsorge letztes Jahr gestiegen. Laut einer provisorischen Berechnung des Bundesamtes für Statistik stieg das Kapital bei den Pensionskassen und anderen Vorsorgeeinrichtungen der zweiten Säule auf rund 790 Milliarden Franken. Das sind 1,2% mehr als im Vorjahr. Allerdings verdienten die Vorsorgeeinrichtungen weniger. Der Gewinn aus den Kapitalanlagen betrug 6,5 Milliarden Franken, fast 90% weniger als im Vorjahr. Branchenexperten erklären den Einbruch mit den Negativzinsen, dem allgemein tiefen Zinsumfeld und den schwachen Finanzmärkten. US-Präsident Barack Obama hat ein Treffen mit dem philippinischen Staatschef Rodrigo Duterte anlässlich des ASEAN-Gipfels in Laos kurzfristig abgesagt. Der Grund: Duterte hatte Obama in einer Rede schwer beschimpft und ihn davor gewarnt, bei dem Treffen Verstöße gegen die Menschenrechte auf den Philippinen anzuprangern. Nach Obamas Absage entschuldigte sich Duterte in einer Stellungnahme. Auf den Londoner Flughäfen ist es am Morgen zu großen Verspätungen gekommen. In Heathrow und Gatwick hatte eine Computerpanne bei der Gesellschaft British Airways Verzögerungen beim Check-in zur Folge. Und auf dem City Airport besetzten laut der Polizei Aktivisten eine Landebahn. Die Waldbrände an der spanischen Costa Blanca sind praktisch unter Kontrolle, das berichtet das spanische Fernsehen. Es beruft sich auf die zuständigen Behörden. Trotzdem sei weiterhin äußerste Wachsamkeit geboten, damit die Brände nicht wieder aufflammten. Wegen der Brände waren seit Sonntag rund 1400 Personen in Sicherheit gebracht worden. Auch aus Südfrankreich werden Erfolge gemeldet, die Ausbreitung der Waldbrände habe gestoppt werden können. In Wallisellen im Kanton Zürich ist am Morgen ein Firmengebäude evakuiert worden wegen eines Brandes in einer Tiefgarage. Nach Angaben der Polizei wurden rund 300 Personen in Sicherheit gebracht. Verletzt worden sei niemand. Der Brand war in einem Auto ausgebrochen, offenbar wegen eines technischen Defekts. Der Schaden beträgt laut der Polizei mehrere 100'000 Franken. Und dann noch das Wetter. Am Nachmittag scheint meist die Sonne. Im Osten hat es über den Bergen einige Wolken. Und auch morgen wird es oft sonnig. Mit Biese wird es heute 23, morgen dann bis 25 Grad warm. Und im Süden, dort ist es schön und bis 28 Grad warm.
Ja, ungewohnt deutlich hat der Menschenrechtskommissar der UNO gestern Abend rechtspopulistische Politikerinnen und Politiker kritisiert. Und zwar mit Namen. So sagte der Jordanier Said Raad al-Hussein Leute wie der Holländer Geert Wilders, der Amerikaner Donald Trump oder die Französin Marine Le Pen würden in ihren Gemeinden und Ländern Fremdenhass schüren.
The humiliating racial and religious prejudice fanned by the likes of Mr. Wilders has become in some countries municipal or even national policy. History has perhaps taught Mr. Wilders and his ilk how effectively xenophobia and bigotry can be weaponized.
Die Geschichte habe Leuten wie Wilders offenbar gezeigt, wie effizient Fremdenhass und Fanatismus als Waffe eingesetzt werden könne. So kritische Worte aus dem Munde eines hohen UNO-Diplomaten, da wird man hellhörig. Ich fragte den UNO-Experten Andreas Zumach, ob das auch ihm so ergangen sei.
Ja, sehr hellhörig. Das ist höchst ungewöhnlich in ihrer Deutlichkeit, diese Rede, und auch in der Nennung von ganz konkreten aktiven Politikern bzw. Kandidaten.
Andreas Zumach, soll man das, darf man das so kritisieren, so direkt auf den Mann, die Frau spielen, wie das jetzt der UNO-Menschenrechtskommissar gemacht hat?
Na, wer sind die Richter oder Richterinnen, um das zu entscheiden? Es gibt viele, viele Kritiker, die in den letzten Jahren gesagt haben, die UNO ist völlig farblos geworden, zumal unter dem sehr farblosen Generalsekretär Ban Ki-moon, der sich überhaupt nicht zu kritischen Äußerungen traut oder sogar Kritik an bestimmten Staaten wie Saudi-Arabien aus UNO-Berichten rausstreicht, weil er Angst hat, dass die sonst ihre Finanzbeiträge streichen. Und diese Kritiker werden sicher ganz froh sein, dass nun endlich mal ein führender UNO-Funktionär deutliche Sprache spricht. Andere, wahrscheinlich die Betroffenen, genannten, werden sagen, das ist eine unziemliche Einmischung der UNO in die sogenannten inneren Angelegenheiten von Mitgliedsländern.
Aber diese Kritik, er mische sich damit in die inneren Angelegenheiten von Staaten ein, eben jetzt gerade zum Beispiel auch in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Diese Kritik ist ja nicht falsch.
Diese Kritik ist formal gesprochen richtig, weil er hier Politiker benannt hat, beziehungsweise Kandidaten für ein politisches Amt, die innerhalb von Mitgliedsländern agieren oder kandidieren. Aber diese Dimension innere Angelegenheiten ist ja nun schon lange in Frage gestellt. Wenn wir die wirklich strikt beachten würden, dann könnte es auch keine kritische Diskussion über die Menschenrechtssituation in welchem Land auch immer geben. Also von daher finde ich das mehr als legitim, was der Hochkommissar hier gemacht hat. Und es reflektiert die wachsende Sorge auch hier in der Genfer UNO-Zentrale darüber, dass diese rechtspolitischen Bewegungen und Parteien auch die Arbeit der UNO erschweren, gerade wenn es um die Ansiedlung und die Integration von Flüchtlingen geht.
Besteht denn nicht die Gefahr, dass mit solchen Äußerungen sich die Fronten verhärten und dass das letztlich dann auch wieder der UNO schadet?
Also das kann natürlich passieren und die allerersten Reaktionen von Geert Wilders, dem Niederländer, deuten auch darauf hin, der Hussein nun als einen unwichtigen Narr oder UNO-Bürokraten abgetan hat. Mal angenommen, Wilders würde tatsächlich bei der nächsten Wahl den Regierungschef stellen in den Niederlanden. Im Moment ist seine Partei ja in den Umfragen vorne. Ist natürlich theoretisch nicht völlig ausgeschlossen, dass sich die Niederlande dann rächen an der UNO, indem sie Beiträge zurückhalten. Das ist auch vorstellbar unter Donald Trump, sollte er Präsident werden. Aber ich denke, das ist ein Risiko, das muss ein UNO-Funktionär auch eingehen können.
Said al-Hussein ist ja Jordanier, ist Moslem. Spielt das eine Rolle in diesem Zusammenhang? Hat er es auch deswegen gesagt?
Also nein, er ist zwar der erste Jordanier sowieso, aber der erste Muslim, überhaupt der erste Araber auf diesem ja erst 1994 geschaffenen Posten des UNO-Hochkommissars für Flüchtlinge. Aber er ist nun wirklich die Variante des modernen, hochaufgeklärten Muslimen. Er ist politisch und in seiner Ausbildung sozialisiert worden in den USA, war dort sehr lange Botschafter seines Landes bei der amerikanischen Regierung, dann lange Botschafter bei der UNO in New York. Hat in den 90er Jahren zusammen mit wenigen anderen wie der Schweiz, Deutschland und Österreich die Initiative ergriffen zur Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes, ist nun wirklich ein weltläufiger Mensch und alles andere als ein irgendwie fanatischer oder engstirniger Muslim. Also das damit abtun oder erklären zu wollen, ginge nun völlig daneben.
Das sagt der UNO-Experte Andreas Zumach hier im Rendezvous am Mittag. Und so geht's weiter bei uns.
Bam, bam, bam.
Die gesprengten und eben ungesprengten Bomben von Laos. Dann Schwarzsehen bei einem grünen Anliegen. Oder müssen wir bei einem Ja zur grünen Wirtschaft auf vieles verzichten? Und?
Also hoch, runter, rechts und nach links.
Nein, das ist nicht Fit mit Jack, sondern Drohnenflugschule mit Frédéric Emeler. Doch zuerst nach Russland. Dort gibt es ein einziges unabhängiges Meinungsforschungsinstitut, das Levada-Zentrum in Moskau. Es ist bekannt eben für seine Unabhängigkeit und für seine scharf formulierten, pointierten Fragen. Nun ist dieses Institut ins Visier der russischen Behörden geraten. Die Forscher seien ausländische Agenten, sagt der Kreml. Das Institut müsse sich als ausländischer Agent registrieren lassen. Eine brisante Entwicklung zwei Wochen vor den Parlamentswahlen in Moskau. Ich fragte Russland-Korrespondent David Nauer, sind die Meinungsforscher von Levada da irgendwem im Kreml auf den Schlips getreten?
Ja, das sind sie sehr wohl. Das Levada-Zentrum ist ja das letzte unabhängige Meinungsforschungsinstitut in Russland gewesen, wir haben es gehört. Und es hat immer wieder Umfragen veröffentlicht, die für den Kreml ziemlich unangenehm waren. Zuletzt etwa, dass nur ein Drittel der Russen die Putin-Partei Einiges Russland unterstützt. Und solche Zahlen will die Staatsmacht nun offenbar nicht mehr hören.
Das sind einerseits eben die Umfrageergebnisse, die dem Kreml nicht passen. Welche anderen Vorwürfe erhebt der Kreml denn gegenüber Levada?
Der Vorwurf lautet, dass das Levada-Zentrum eine politische Tätigkeit ausübe und zudem Geld aus dem Ausland bekomme. Das reicht in Russland, um als ausländischer Agent zu gelten. Mein Eindruck ist allerdings, dass diese offizielle Begründung nur ein Vorwand ist. Levada hat nämlich nie verheimlicht, dass es mit Ausländern zusammenarbeitet. Es hat etwa einen Forschungsauftrag von einer amerikanischen Universität bekommen. Mir scheint also eher, dass es hier dem Kreml darum geht, eine weitere kritische Stimme mundtot zu machen.
Nun ist es aber so, dass wer zahlt, auch befiehlt. Also der Vorwurf, Levada sei ein verlängerter Arm von Washington, an dem ist wirklich nichts dran.
Aus meiner Sicht eindeutig nein. Und zwar, weil diese Kernumfragen, die Levada immer wieder gemacht hat, eben über die politische Beliebtheit von Präsident Putin zum Beispiel, von der Regierung, darüber, wie es den Russen geht und wo ihnen der Schuh drückt. Diese Umfragen, die sehr wichtig waren für Russland, dafür, um Russland zu verstehen, die wurden ja nicht aus den USA finanziert. Also deswegen, ich persönlich halte diesen Vorwurf für ziemlich absurd.
Was heißt es denn nun, wenn man als ausländischer Agent bezeichnet wird? Was hat das für Konsequenzen?
Also für ein Zentrum wie das Levada-Zentrum bedeutet das im Prinzip das Aus in seiner jetzigen Form. Die Forscher können dann keine politischen Umfragen mehr machen. Man stelle sich mal vor, es ruft jemand an und sagt, guten Tag, hier ist ein ausländischer Agent. Wir wollen gerne wissen, für wen das Sie bei den nächsten Wahlen stimmen wollen. Das ist unmöglich, ganz abgesehen davon, dass in Russland im Moment sowieso ein Klima herrscht, in dem sich viele Leute schon so nicht mehr getrauen zu sagen, was sie denken. Das höre ich immer wieder auch von verschiedenen Leuten hier in Russland. Und schon gar nicht sagt man einer fremden Person am Telefon, was man denkt. Ich glaube, ohne das Levada-Zentrum werden wir einfach noch weniger wissen, wie die politische Stimmung in Russland wirklich ist. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Verlust.
Das sagt SRF-Korrespondent David Naue in Moskau. Als erster amerikanischer Präsident macht Barack Obama dem kleinen südostasiatischen Land Laos seine Aufwartung am Gipfel der Staatschefs des Verbands der südostasiatischen Nationen ASEAN. Darauf hat Laos lange gewartet, denn die US-Streitkräfte hatten während des Vietnamkriegs auch 2 Millionen Tonnen Bomben über Laos abgeworfen, obwohl es eigentlich neutral war. Die Spätfolgen dieses Krieges sind im Land bis heute spür- und sichtbar. Die Reportage von Karin Wenger.
So klingen 40 Jahre alte amerikanische Streubomben, wenn sie von einem Metalldetektor gefunden werden. Entminer arbeiten sich Zentimeter für Zentimeter über ein Feld. Wo der Detektor piepst, stecken sie eine Markierung in den Boden. Explosionsgefahr. 42 Bomben hätten sie in den 3 Tagen im Feld gefunden, sagt Pimpa. Er leitet für die Organisation Juxolaos die Entminung am Rande des Bauerndorfes. Der Besitzer des Feldes fand hier so viele Bomben, dass er sie nicht mehr alle wegräumen konnte. Deshalb fragte er uns vor einem Jahr an, um zu entminen. 4 Dorfbewohner waren bereits bei Explosionen umgekommen. Die Anfragen für Entminungen sind vielzählig, die Warteliste lang. Laut Schätzungen bleibt bis heute 1/3 von Laos mit Bomben verseucht. Denn die Amerikaner warfen vor allem sogenannte Streubomben über Laos ab. Das sind Bomben, die sich beim Abwurf öffnen und hunderte kleinere Bomben, sogenannte Bomblets, ausschütten. Ungefähr 80 Millionen dieser Boccia-Kugel-großen Bomblets liegen laut Schätzungen immer noch irgendwo im Land. In einem kleinen Holzhaus in einem anderen Dorf in der Provinz Xiangkhouang explodierte vor 2 Wochen ein Bomblett. Großmutter Li saß in der offenen Küche, als es passierte. Auf einmal gab es einen lauten Knall. Dann sah ich die Kinder, blutüberströmt. 5 Kinder wurden verletzt. Sie hatten das Bomblett auf dem Fußballplatz gefunden und es nach Hause mitgenommen. Hier hatten sie mit ihm gespielt, bis es explodierte. Er habe gedacht, das sei ein Spielzeug, sagt der 7-jährige Tum, der beim Unfall 2 Finger verloren hatte. Die Hand ist nun dick eingebunden. Noch stecken kleine Metallsplitter unter seiner Haut am Hals. Großvater Songkam rauft sich noch heute die Haare, dass er nicht genauer hingeschaut hatte, mit was seine Enkel spielten. Er hatte als Teenager während des Vietnamkriegs selbst eine Hand verloren, ebenfalls durch ein amerikanisches Bomblett. Damals flogen die amerikanischen Bomber Tag und Nacht über unser Gebiet. Ständig mussten wir uns in Bunkern verstecken. Es schmerzt mich, dass nun meine Enkel auch noch unter diesem Krieg leiden müssen. Ein Krieg, der später als der Geheime Krieg bekannt wurde. Die amerikanischen Präsidenten Johnson und Nixon hätten die Bombardierung von Laos, die 1964 begann und 1973 endete, jahrelang geleugnet, sagt Chanapa Kambongsam. Die Laotin, die in den USA aufgewachsen ist, lobbyiert seit Jahren für die Bombenopfer.
For most of the years of the bombing, the president had denied, including Nixon, that any bombings were taking place.
Es war eine Bombenkampagne der CIA, der Kongress wusste von nichts. Und bis heute steht nichts darüber in amerikanischen Geschichtsbüchern. Der geheime Krieg in Laos geriet in Vergessenheit bis heute. Obamas Besuch ist deshalb von historischer Bedeutung. Und historisch ist, was Präsident Obama heute in Vientiane sagte. Die USA hätten ihre Rolle im Konflikt früher nicht anerkannt. Viele Leute seien damals aus ihren Häusern vertrieben worden und die Bomben von damals würden noch heute die Bewohner und die Entwicklung des Landes gefährden. Deshalb werde die US-Regierung in den kommenden 3 Jahren 90 Millionen Dollar an Laos zahlen. Das ist beinahe so viel, wie die USA in den vergangenen 20 Jahren gezahlt hatten. Das Geld soll zum einen für Prothesen und ärztliche Behandlungen von Opfern verwendet werden. Das meiste Geld soll jedoch dazu dienen, die Millionen von Bomben, die nie explodiert sind, zu finden und zu entschärfen. Im kleinen Dorf in der Provinz Xianhuang haben die Bombenentschärfer an diesem Tag auf dem Feld 6 Bomblets gefunden. Sie haben sie nicht ausgegraben, sondern mit einer Zündschnur verbunden. Jetzt stehen sie ein paar hundert Meter abseits. Mehr als 40 Jahre nach dem Aufprall der Bomben werden diese endlich unschädlich gemacht.
Bam, bam, bam.
Sie hören Rendezvous am Mittag, 1:08. Die Grüne Partei hat ein ehrgeiziges Ziel mit ihrer Initiative zur grünen Wirtschaft. Bis 2050 wollen die Grünen, dass wir in der Schweiz 2/3 weniger natürliche Ressourcen verbrauchen. Doch die Gegner, die warnen, bei einem Ja Ende September müssten wir künftig weniger konsumieren. Die Grünen bestreiten das, mehr noch. Sie verzichten in ihrer Kampagne explizit darauf, die Frage nach Verzicht und Einschränkungen zu erwähnen. Wie kommt das? Antworten von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Bei der Initiative zur grünen Wirtschaft sehen die Gegner schwarz. Sie sehen schwarz für ein genussvolles Leben, für eine warme Dusche etwa. Hans Egloff, SVP-Nationalrat und Co-Präsident des Nein-Komitees.
Es geht einfach darum, dass man weniger Energie verbraucht. Warmwasser oder eben überhaupt Energie wird deutlich teurer werden. Und wer nicht bereit ist, dafür zu bezahlen, der duscht kalt.
Kalt duschen, die eingängige Metapher steht für den Verzicht, den die Gegner der grünen Initiative bei einem Ja ausmachen. Diese Zuspitzung ärgert Bastien Giraud, grüner Nationalrat und Vater der Initiative.
Ja, das ist leider eine faktenfreie Angstkampagne, die eigentlich nichts beiträgt zur Diskussion.
Denn bei der Initiative für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft gehe es gar nicht darum, dass die Bevölkerung in ihrem Alltag auf etwas verzichten müsste.
Wenn man Ja sagt zur Initiative, hat das nichts mit Verzicht zu tun. Es geht nicht um Verzicht, es geht nicht um Konsumenten, es geht um die Wirtschaft und um Innovationen. Wenn der Initiativtext das nicht verlangt, wieso sollten wir das Thema aufbringen?
Tatsächlich steht im Initiativtext kein Wort über allfällige Einschränkungen für die Konsumenten. Die sonst konsumkritischen Grünen setzen auf die Umwelttechnologie und darauf, dass die Wirtschaft in effizientere Produkte investiert. Dazu gehört auch weg von der heutigen Wegwerfgesellschaft hin zur sogenannten Kreislaufgesellschaft, das heißt weniger Ressourcen verbrauchen, indem man mehr recycelt oder repariert. Allerdings, auch da braucht es eine Bevölkerung, die bei diesem Kreislauf mitmacht. Stimmt, sagt Bastien Giraud und relativiert.
Wenn man mal so eine perfekte Kreislaufwirtschaft hat, spielt eigentlich das Verhalten oder Verzicht überhaupt keine Rolle mehr.
Und auch die Menge des Konsums sei nicht entscheidend, weil die Ressourcen im Wirtschaftskreislauf blieben. Doch die Initiativgegner mögen nicht daran glauben. SVP-Nationalrat Hans Egloff bleibt dabei.
Ja, also das ist geschwindelt. Wenn wir plötzlich nur noch ein Drittel der Energie, der Ressourcen verbrauchen dürfen, dann bedeutet das Verzicht, und zwar einschneidender Verzicht.
Aussage gegen Aussage also. Trotzdem bleibt die Frage, wie schlimm wäre es überhaupt, wenn wir auf gewisse Konsumgüter verzichten müssten? Für die Ökonomin Irmi Seidel ist klar, so wie bisher könnten die Industrieländer nicht weitermachen. Die wachstumskritische Forscherin am Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft plädiert für einen bewussteren Konsum und dazu sei die Bevölkerung auch bereit.
Ich habe den Eindruck, das haben inzwischen ziemlich viele Menschen, dieses Bewusstsein um die Endlichkeit der Ressourcen. Ich glaube, dass es viel schwieriger ist, wie können wir Handlungsmöglichkeiten bieten, dass dieses Wissen um die Endlichkeit umgesetzt werden kann.
Ob mit oder ohne Verzicht, müsse jede und jeder selber entscheiden. Und ob die Initiative der grünen Wirtschaft die Antwort darauf ist, wird sich am 25. September zeigen.
Und vor eins gehen wir noch in die Luft, also wir lassen vor allem Drohnen in die Luft steigen. Ob als Hobby oder kommerziell, solch zivile Drohnen sind nämlich im Kommen, fliegen kann sie eigentlich jeder. Aber nicht alle halten sich auch an die Spielregeln, nicht zuletzt, weil sie gar nicht wissen, was erlaubt ist und was verboten. Eine offizielle Ausbildung gibt es nämlich nicht. Ein Walliser Helikopterpilot hat die Marktlücke entdeckt und bietet nun Drohnenpiloten Schulungen an. Priska Dellberg hat die erste Drohnenschule der Schweiz besucht.
Auf einem Sportplatz in der Nähe von Sieders steht Kursleiter Frederik Hemlech. Die Fernsteuerung in der Hand lässt er seine weiße Drohne ganz langsam vom Boden abheben. Fünf Schüler schauen dem ausgebildeten Helikopterpiloten gebannt zu.
Also hoch, runter, rechts und nach links.
Außer den Kursteilnehmern ist niemand zu sehen. Die nächsten Gebäude sind mehr als 50 Meter entfernt. Über einer Menschenansammlung zu fliegen ist verboten. Erst recht, wenn in der Drohne eine Kamera integriert ist, die alles aufzeichnet.
Es gibt auch Datenschutzprobleme. Und das sind eigentlich auch alles Sachen, die wir in unseren Kursen auch lernen und die von vielen Drohnenpiloten, die einfach das als Hobby machen, sehr wahrscheinlich nicht bekannt sind.
Die Schweiz hat eine sehr liberale Gesetzgebung für den Einsatz ziviler Drohnen. Es gibt zwar Einschränkungen, zum Beispiel im Umkreis von Flughäfen oder in der Nähe von Jagdbanngebieten. Aber grundsätzlich darf jeder eine Drohne kaufen und fliegen, solange er Sichtkontakt zu seinem Fluggerät hat. Frederik Hemlech befürchtet aber, dass sich das schon bald ändern könnte. Er hofft, allzu strenge Richtlinien ließen sich vermeiden, wenn Drohnenpiloten besser ausgebildet sind.
Man weiß, dass der Drohne beim Publikum nicht eine sehr gute Image hat. Und die Idee war schon, die Leute zu schulen, damit die wissen, wie man diese Image ein bisschen verbessern kann.
Seine Schüler kommen aus der Romandie, viele haben bereits Erfahrung mit Drohnen. So wie jener junge Mann, der für das Geografische Institut der Universität Lausanne arbeitet und dort mit Hilfe von Drohnen Veränderungen in der Landschaft dokumentiert.
Pour un perfectionnement par rapport à mon travail actuel, qui est d'être responsable drone pour un institut de géographie à l'Université de Lausanne. J'ai quelques années d'expérience, mais c'est vraiment très intéressant ce cours. J'en ai appris encore beaucoup.
So verstehe er jetzt besser, wie sich die Drohne in der Luft verhalte. Ein anderer Teilnehmer ist Gärtner. Er interessiert sich für Sprühdrohnen, mit denen Pflanzenschutzmittel verteilt werden können. Diese sind zwar noch nicht erlaubt, allerdings läuft beim Bundesamt für Umwelt ein Bewilligungsverfahren. Überhaupt werden Drohnen im beruflichen Einsatz immer wichtiger. Die Entwicklung sei wohl vergleichbar mit der des Computers vor Jahrzehnten, glaubt ein anderer Flugschüler.
C'est une activité qui est, y a pas beaucoup de lois, c'est tout le début en fait de l'histoire du drone, on va dire, un peu comme l'ordinateur il y a quelques dizaines d'années. Et moi, je suis sûr que ça va se développer dans plein de domaines.
Am Ende des einwöchigen Kurses können die Teilnehmer die Lizenzierungsprüfung des Schweizerischen Verbands Ziviler Drohnen ablegen. Diese Prüfung ist zwar noch nicht anerkannt. Kursleiter Frederik Hemlech beobachtet aber, dass Drohnenpiloten, die ihr Fluggerät im beruflichen Umfeld nutzen, immer häufiger eine Ausbildung vorweisen müssen. Seine Schüler fliegen deshalb nicht nur im Theorielokal neben dem Sportplatz, büffeln sie Physik- und Gesetzestexte und sie lernen Karten lesen. Denn in der praktischen Prüfung müssen Drohnenpiloten beweisen, dass sie sicher fliegen können, auch ohne Hilfe von GPS. Das muss geübt werden.
Super, und nach unten, langsam nach unten. Genau, langsam, ganz langsam, gut, schön, schön. Weiter so, bis er am Boden ist. Super, landen. Bravo.
Frederik Hemlechs Drohnenflugkurse sind offenbar ein Bedürfnis. Die Schulungen im Herbst sind praktisch ausgebucht.
Und wir landen auch, 13 Uhr. 1500 zu 160. 1500 Menschen, die in der Schweiz auf ein Organ warten. Doch nur gerade 160 Organe wurden in den ersten 6 Monaten dieses Jahres auch verpflanzt. Leben ist Teilen. Die neue Kampagne des Bundes gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Die Schweizer Wirtschaft hat im 2. Quartal um 0,6% zugelegt. Das ist mehr als von Experten vorausgesagt. Die stärksten Wachstumsimpulse kamen aus den privaten staatsnahen Dienstleistungen, aber auch die Warenexporte zogen an. Das Vermögen der Schweizer Pensionskassen ist im letzten Jahr zwar gestiegen, allerdings verdienten die Vorsorgeeinrichtungen weniger. Der Gewinn ist um fast 90% eingebrochen, schreibt das Bundesamt für Statistik. Grund sind offenbar die schwachen Finanzmärkte und die Negativzinsen. Und in Südfrankreich und im südöstlichen Spanien ist es den Feuerwehren gelungen, die Waldbrände der letzten Tage unter Kontrolle zu bringen. In Südfrankreich zerstörte das Feuer rund 600 Hektar Land. In Spanien waren es über 800 Hektar.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.